Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Katja Heinen.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem Best of Leute 2020. Einer der Gäste, mit dem ich am meisten Spaß hatte, war zweifelsohne der Comedian Vince Ebert. Während andere Männer in der Midlife-Crisis anfangen, Marathon zu laufen, sich eine jüngere Frau zulegen oder den Jakobsweg wandern, dachte sich Vince Ebert, ich behalte meine Frau und gehe mit ihr zusammen für ein Jahr nach New York. Sein Ziel? Am Broadway als Stand-up-Comedian Karriere machen. Ich habe ihn gefragt, ob sein Englisch denn dafür überhaupt gut genug war, denn bei Stand-up-Comedy muss man ja bekanntlich außerordentlich spontan sein.
Also solange ich mich an mein vorbereitetes Material gehalten habe, da lief das sogar recht gut. Und die New Yorker lieben ja schräge Sachen und ein deutscher Comedian, der Physik studiert hat, und Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands, macht. Das fanden die sehr lustig. Aber in New Yorker Stand-Up-Clubs läuft eben ganz viel über Interaktion. Also man muss improvisieren und da wird es schwierig für mich. Und es gibt eine schöne Geschichte. Einmal habe ich gedacht, ich improvisiere jetzt total. Und dann habe ich irgendwie ein Pärchen in der ersten Reihe gefragt, how long have you been together? Also wie lange seid ihr schon zusammen? Und dann sagt er zu mir, hey dude, she's my sister. Und ich habe ihn aber nicht richtig verstanden und sie ihm gesagt, oh great, do you have children? Ich meine, bei uns im Odenwald wäre das eine normale Frage gewesen, aber...
Das war wahrscheinlich der Lacher, ne?
Ja, ich meine, auch da war es ein Lacher, aber unfreiwillig natürlich.
Was war denn das für eine Rolle, die Sie da auf der Bühne gespielt haben?
Ich habe tatsächlich den relativ autistischen deutschen Physiker gespielt.
Also Sie mussten gar nicht aus der Rolle rausschlüpfen?
Ich musste gar nicht aus der Rolle raus und habe dann halt einfach ein bisschen erzählt über Wissenschaft und habe mich dadurch halt natürlich auch abgesetzt von dieser Vielzahl von Comedians, die da auftreten, weil das kannten selbst die nicht. Also erstmal Deutsch und Comedian, das geht für die eigentlich gar nicht und ich habe die ersten 2 Minuten einfach Witze drüber gemacht, dass wir Deutschen eigentlich nicht lustig sind. Dann habe ich natürlich auch ein paar Witze über den Krieg gemacht, über unser Klischee und eben viel über Physik erzählt in so einem trockenen Humor. Und das fanden die tatsächlich sehr, sehr witzig. Also zu meiner großen Überraschung, muss ich sagen.
Wie anders liefen denn diese Auftritte insgesamt ab im Vergleich zu dem, wie sie es auf deutschen Comedy-Bühnen kennen?
Also in Deutschland hat man ja Zeit. Also die Leute gehen ins Programm. Meistens spielt man 90 Minuten. Es gibt sogar Kollegen, die spielen 3,5 Stunden.
Und ja, dann tun was für ihr Geld.
Genau,
ne?
Und dann ist Pause. Ja. Aber in den New Yorker Clubs hat man in der Regel 6-7 Minuten. Und dann kommt der nächste Comedian. Und es gibt einen Host, also einen Moderator, der stellt die alle vor. Das heißt, sie haben 6 Minuten und das Publikum erwartet einfach eine wahnsinnig hohe Gagdichte. Sie können keine großen Geschichten erzählen, sie müssen sofort in den ersten 20 Sekunden, muss der erste Lacher kommen und dann muss es Schlag auf Schlag gehen. Und da musste ich mich schon sehr umstellen. Also ich habe dann wirklich das Programm mit Hilfe von einem amerikanischen Kollegen, der auch Comedian ist, wir haben uns dann zusammengesetzt und haben so ein bisschen daran gefeilt, eben nur sogenannte One-Liner rauszuhauen. Also wirklich nur Gags, 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 Gags und dann Thank you and good night.
So. Aber Sie hatten ja dann auch Programme, wo Sie alleine aufgetreten sind und mussten da feststellen, mit Zugaben haben es die Amerikaner nicht.
Genau.
So.
Also ich habe es auch in meinem Buch geschrieben, dass ich durch die amerikanische oder durch die deutsche Botschaft sehr, sehr schnell, die sind auf mich aufmerksam geworden und haben gesagt, Mensch, du redest sehr, sehr viel in deinem normalen Abendprogramm, also in deinem Stundenprogramm, über die Unterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern. Und da versuchen wir für dich Veranstaltungen zu organisieren. Und ich habe dann tatsächlich im Kennedy Center in Washington D.C. unter anderem gespielt, vor ausverkauftem Haus. Und das lief auch wahnsinnig gut. Und dann macht man dann halt seinen letzten Gag und geht von der Bühne und versteckt sich dann hinter dem Vorhang, wie das in Deutschland so üblich ist, kommt dann irgendwie wieder raus, weil man halt denkt, die Leute erwarten jetzt Zugaben.
Klar.
Ja, und amerikanische Comedians spielen aber keine Zugaben, selbst die Superstars nicht. Und das wusste ich eben nicht. Und ich bin dann halt nach meinem letzten Satz von der Bühne, bin wieder hoch, wollte meine Zugabe spielen und der Saal war komplett leer.
Haben Sie die noch gespielt, die Zugabe?
Ich habe natürlich für den Techniker die letzte Zugabe gespielt und auch die lief wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Besonders faszinierend finde ich immer Menschen, die Idealisten sind und ganz viel Engagement an den Tag legen, um ihre Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Dirk Kratzel. Dirk Kratzel ist eigentlich Unternehmer und Pionier in Sachen künstliche Intelligenz. Irgendwann wurde ihm der Umweltschutz immer wichtiger und er hat sich gesagt, so geht es hier nicht weiter. Danach hat er ein einzigartiges Projekt gestartet, Projekt Green Zero, Grüne Null. Er will die ganzen Klimaschulden, die er angehäuft hat, bis zum Ende seines Lebens abbauen. Dazu muss er aber erstmal wissen, wie hoch die sind und wie sein exakter ökologischer Fußabdruck aussieht. Dazu musste er erstmal 3 Monate lang seinen ganzen Konsum und seine Besitztümer dokumentieren.
Also es gab im Grunde genommen 3 Kategorien. Das eine war meine alltägliche Lebensführung. Was esse ich? Was trinke ich? Wo kommt das her, was ich esse oder trinke? Wie ist es zubereitet worden? Wie ist es produziert worden?
Aber das weiß man ja gar nicht immer, oder?
Meistens nicht. Und man kann sehr lustige Dinge erleben, wenn man in einem italienischen Restaurant den Kellner fragt, wo der Fisch denn herkommt, zum Beispiel.
Was hat er geantwortet?
Aus dem Meer, was zweifellos richtig war. Aber ich wollte natürlich wissen, aus welchem Meer und wie er produziert worden ist. Und habe dann tatsächlich mal einen richtigen Auflauf im Restaurant verursacht, weil der Koch kam und dachte, es ist irgendwas mit dem Fisch nicht in Ordnung. Ich bin dann vorsichtig geworden in Restaurants und habe es mir auch abgewöhnt, jetzt mit der Küchenwaage die Größe der Portionen zu ermitteln.
Das haben Sie auch gemacht?
Das habe ich zu Hause gemacht, ja, tatsächlich. Ja. Also wie viel Gramm Müsli esse ich denn und wie viel Milch benutze ich dafür und wie viel Kartoffelpüree, ja, und wie viel Fleisch.
Aber Sie sind am Anfang auch mit der Küchenwaage in Restaurants gegangen.
Ja, aber nur 2-mal.
Da dürfen Sie sich jetzt nicht mehr blicken lassen.
Ja, ich habe es dann erklärt und ich glaube, mittlerweile darf ich wieder kommen, aber das, man muss vorsichtig sein.
Ist der Ruf erstmal ruiniert.
Genau. Ja, also das war sozusagen die aktuelle Lebensführung. Dann musste ich natürlich dokumentieren, wie das in der Vergangenheit war. Und jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie viel Brötchen ich 1997 gegessen habe, aber anhand so verschiedener Kriterien konnten die Wissenschaftler dann mit mir gemeinsam ermitteln, wie habe ich denn gelebt, wie waren die Wohnungen, mit welchen Autos oder Motorrädern oder Verkehrsmitteln war ich unterwegs. Also ein bisschen Retrospektive bis zum Tag meiner Geburt. Und dann kam die schlimmste aller Übungen, die ich massiv unterschätzt hatte. Ich musste meinen gesamten häuslichen Besitz, also alles Materielle, was ich besitze, dokumentieren, in riesen Excel-Listen eintragen, nicht nur was es ist, sondern auch da, wo es herkommt, wie ist es produziert worden, wie lange benutze ich es, wie entsorge ich es.
Aber auch das war, ich meine, wissen Sie, wie alt Ihre Unterhosen oder Ihre Socken sind im Einzelnen?
Ja, nicht ganz genau. Also dann gibt es so natürlich immer so durchschnittliche Nutzungsdauern. Wenn man es gar nicht wusste, dann haben die Wissenschaftler mit durchschnittlichen Nutzungsdauern gerechnet. Aber ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, bei vielen Sachen dann auch mal zu recherchieren. Wann hast du es denn gekauft oder wann hast du es angeschafft? Und das war eine ganz schreckliche Arbeit, weil ich dachte, das geht relativ schnell. Du fängst samstags morgens an und abends vor dem Spätfilm bist du damit fertig. Und tatsächlich hat es 3 oder 4 Wochenenden gebraucht und ich wäre darüber wirklich fast verzweifelt.
Ihre Frau wahrscheinlich auch, oder?
Sie hat ja nicht mitmachen müssen, zum Glück. Sie hat mich dann immer mental unterstützt, ja, oder mit Getränken und Essbarem versorgt. Aber ich glaube, sie war auch froh, als es vorbei war, weil wir dann wieder Freizeit haben konnten am Wochenende.
Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als Sie das gemacht haben, da lebte nicht nur Ihre Frau noch im Haus, sondern Ihre jüngste Tochter. Genau. Jetzt gibt es ja auch Produkte, die benutzen Sie gemeinsam. Ja. Ne? Also ich denke jetzt mal an Klopapier zum Beispiel.
Ja.
Wie haben Sie das mit eingerechnet in Ihre Ökobilanz dann?
Ja, dann wird der Gesamtverbrauch ermittelt in einem Haushalt und dann schaut man, kriegt man sozusagen die Anteile irgendwie noch rausgerechnet, wenn das nicht geht. Also wenn wir jetzt mal unterstellen, der Klopapierverbrauch von allen ist in etwa gleich, ja, dann wird es einfach durch 3 geteilt. Aber es gibt natürlich auch bestimmte Komponenten bei der Ernährung zum Beispiel. Wir haben ja teilweise unterschiedliche Ernährungsgewohnheiten. Da kann man es relativ genau ermitteln, wenn man nur akribisch genug die Daten sammelt.
Also Sie haben nicht angefangen, jedes Stückchen Klopapier, das Sie verbraucht haben, auch einzeln zu zählen?
Nein. Aber Sie bringen mich gerade auf eine Idee.
Super. Schön, dass ich Sie da noch diesbezüglich anregen konnte. Wie viel Zeit, würden Sie sagen, haben Sie insgesamt mit dem Erfassen all Ihrer Besitztümer und diesem Auflisten Ihres täglichen Lebensstils und der Rekonstruktion dessen, was Sie in der Vergangenheit verbraucht haben, gebraucht?
Also wenn ich es in Stunden umrechne, dann würde ich über den dicken Daumen schätzen, vielleicht 300, 400 Stunden etwa. Also ich würde sagen, so ein Jahresurlaub geht dafür drauf.
Wie oft haben Sie in dieser Zeit gedacht, jetzt reicht's, ich bin noch nicht verrückt, ich steige da wieder aus?
Ja, ein paar Mal, wobei ich kriege dann so einen manischen Zug, ja, und ich nehme es dann sportlich und denke, ich bin jetzt, das ziehe ich durch.
Heute ist Dirk Gratzel der einzige Mensch auf der Welt, der seinen exakten ökologischen Fußabdruck kennt.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gerade am Anfang der Corona-Krise, als immer wieder die Frage auftauchte, was machen wir, wenn die Beatmungsgeräte in den Krankenhäusern nicht ausreichen? Da war Christiane Wopen fast täglich im Fernsehen in Interviews zu sehen. Sie ist Medizinerin, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin und die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Bevor sie den Vorsitz des Europäischen Ethikrates übernahm, war sie Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Ich habe sie gefragt, was für sie das schwierigste moralische Thema war, mit dem sie sich in ihrer Zeit als Vorsitzende des Deutschen Ethikrates auseinandersetzen musste.
Also das Schwierigste war sicherlich der Einstieg, als ich Vorsitzende wurde. Da wird man ja gewählt und das erste Thema, was wir zu bewältigen hatten, war die Beschneidung. Und mit diesem Thema hatte ich mich vorher in der Weise noch nicht auseinandergesetzt und habe mir die Meinungsbildung extrem schwer gemacht, weil ich sie tatsächlich auch extrem schwer finde. Hier sind grundlegende Rechte der Kinder und Rechte auf körperliche Unversehrtheit mit den Rechten bestimmter Überzeugungen, religiöser Gemeinschaften, ja auch vor dem Hintergrund der besonderen deutschen Vergangenheit miteinander in Abwägung zu bringen. Da ist mir die Entscheidung ausgesprochen schwer gefallen.
Wird man da sehr angefeindet von der Öffentlichkeit, wenn man eine Entscheidung trifft, die dem ein oder anderen nicht passt?
Bei solchen ethischen Fragen wie denen, wo es immer um Leben und Tod und um ganz existenzielle Dimensionen geht, wird man immer von irgendjemandem angefeindet.
Also muss man hart im Nehmen sein.
Ja, also damit muss man sich von vornherein, denke ich, zurechtfinden.
Jetzt sind Sie ja, wie wir alle, in einer bestimmten Art und Weise auch geprägt. Wie schaffen Sie es, von Ihren persönlichen Einstellungen und Haltungen sich zumindest so weit zu lösen, dass Sie nicht einfach Ihre persönlichen Überzeugungen verallgemeinern, sondern Ratschläge an die Politik auf eine breitere Basis stellen?
Also ich würde mal sagen, das ist zum einen eine wissenschaftliche Grundhaltung, die ja nichts damit zu tun hat, dass man seine persönlichen Dinge über alle schüttet, sondern dass man eine wissenschaftlich und methodisch ausgewiesene Argumentationsgrundlage hat. Und das andere ist meine persönliche Auffassung, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was man persönlich für sein eigenes Leben als ein sinnvolles Leben empfindet und wie man Rahmenbedingungen für eine freiheitlich organisierte Gesellschaft schafft. Und für diese freiheitlichen Rahmenbedingungen trete ich ein, aber natürlich nicht eine überbordende Freiheit, die sich nicht am Maßstab der Gerechtigkeit messen lassen müsste. Das heißt, Maßstäbe sozialer Gerechtigkeit kommen für mich dann auch hinein, aber ganz sicherlich nicht das, was ich für mein Leben als das besonders Sinnvolle empfinde.
Sie sind katholisch geprägt. Ihre Mutter war, glaube ich, katholische Religionslehrerin. Sie selbst sind auf eine katholische Schule gegangen. Wie wichtig ist Ihnen persönlich Ihr Glaube?
Mein Glaube ist mir unglaublich wichtig. Er ist tatsächlich das Fundament, aus dem heraus ich lebe, meine Kraftquelle. Aber deswegen muss ich nicht das, was ich persönlich mit meinem Glauben verbinde, über andere stülpen, die eben vielleicht nicht diesen Glauben teilen.
Es gab mal einen wunderbaren Artikel über Sie, in dem stand, früher wäre die Frau wohl auf einem Kölner Scheiterhaufen gelandet. Wären Sie das?
Ich vermute schon, denn wenn ich auch ganz überzeugt sage, dass ich aus meinem christlichen Glauben heraus lebe und dass er mir die Kraft gibt und die Lebensfreude auch gibt, dann heißt das ja nicht, dass ich immer die Lehrmeinungen der katholischen Kirche auch vertrete. Da gibt es schon viele Punkte, zu denen ich in enormer Spannung stehe. Und insofern scheint mir dieses Bild, was ich damals nicht so sehr sympathisch fand, aber ganz unzutreffend ist es vermutlich nicht. Also ich bin schon froh, dass ich in unserer freiheitlich organisierten Zeit und Gesellschaft lebe.
Also Sie haben auch keinen Streit gescheut mit der katholischen Kirche, wenn Sie der Meinung waren, da läuft was falsch?
Nein, ich scheue nie Streit und ich höre auch immer gerne zu. Ich lasse mich auch immer gerne von etwas anderem überzeugen. Ich lerne unglaublich gerne dazu, aber es muss halt auf einer sachlichen Ebene bleiben. Wenn es an persönliche Diffamierungen geht, wenn es verletzend wird, dann steige ich gerne aus der Diskussion aus. Es muss auf der sachlichen Ebene bleiben und da kann man sich in aller Strenge und Härte auseinandersetzen.
Sie haben ja neben all dem, was Sie in Ihrem Leben gemacht haben, auch noch 4 Töchter großgezogen. Welche Werte waren Ihnen persönlich wichtig, Ihren Töchtern zu vermitteln?
Ja, ich komme ja fachlich aus der Fortpflanzungsmedizin und auch aus der Gynäkologie. Und da habe ich ganz oft gehört, Hauptsache, dass das Kind gesund ist und ich hätte so gerne den Nachfolger für meine Firma und so weiter. Und das hat mich immer so ein bisschen irritiert. Und ich habe dann gemerkt, auch bei meinen eigenen Kindern, mir ist es wichtig, dass die Kinder sich nach ihren eigenen Talenten und Maßstäben entfalten. Die sollen ihr Leben führen. Und meine Aufgabe als Mutter, und mein Mann sieht das genauso, also wir als Paar, als Eltern, haben immer unser Ziel gehabt, dass wir den Kindern so viel wie möglich an Entfaltungsmöglichkeiten, aber nach ihren Maßstäben bieten wollten, um sie dann eben in ihr Leben auch zu entlassen und mit dem Werkzeug zu versehen, dass sie ihr Leben so führen können, wie sie das als schön und als gut empfinden.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Eine meiner bisher eindrucksvollsten Leute-Sendungen überhaupt habe ich mit Beate Sander erlebt. Ich hatte eigentlich eine unterhaltsame Sendung mit der Börsenoma geplant, also mit der 82-Jährigen, die als eine der erfolgreichsten deutschen Börsenexpertinnen gilt, die Börsenkolumnen für die Bild-Zeitung schrieb und zahlreiche Börsenbestseller geschrieben hat. Wir wollten darüber sprechen, wie man es schafft, wenn man mit knapp 60 seine erste Aktie kauft, bis man 82 ist, wie sie aus 30.000 Euro 2,8 Millionen zu machen. Doch dann kam alles anders. Eine Woche, bevor sie in unsere Sendung kommen sollte, rief sie mich an und sagte, ich kann nicht mehr kommen, ich habe im Endstadium Krebs. Sie wollte diese Sendung aber unbedingt noch machen, als eine Art Lebensrückblick. Und so bin ich zu ihr gefahren und erlebte eines der ungewöhnlichsten Gespräche, die ich je geführt habe.
Also es ist so, ich habe nicht mehr viele Tage, vielleicht noch 1 oder 2 Wochen zu leben. Ich kann damit sehr locker umgehen. Ich habe schlimme Krebstumoren, die fressen die Knochen an und drücken auf die Nervenbahnen. Also manchmal sind die Schmerzen unerträglich. Aber ich habe festgestellt, immer dann, wenn eine Herausforderung ist, wie jetzt, dass wir dieses Interview machen oder dass ich andere Vorträge halte, dann geht mein Adrenalinspiegel so hoch, dass das die Stunden sind, wo ich noch volle Lebensqualität habe. Habe ich ganz wenige Schmerzen und dann freue ich mich und habe mir das Ziel gesetzt, bis zum letzten Atemzug wirst du das machen. Nicht? Am Leben teilnehmen, auch den Menschen vielleicht bisher Hilfen geben und vielleicht sogar zeigen, selbst wenn man so eine aussichtslose Krebserkrankung hat, wo man sagt, Heilung, da geht 0,0, bin ich immer noch zuversichtlich und sage, ich will aus jedem Tag noch etwas machen und da kann ich ganz locker mit der Situation umgehen und ich glaube, Sie haben auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie Trübsal blase. Ganz im Gegenteil, ich bin richtig begeistert und freue mich über jede Situation, die mir noch solche Möglichkeiten verschafft.
Also ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf und dieses Gespräch mit Ihnen führen darf. Ich muss gestehen, Sie sind die Erste, die ich kennenlerne, die so locker mit dem Thema Tod und Sterben umgeht. Können Sie denn nachvollziehen, dass es Leute gibt, die da richtig Probleme damit haben und das verdrängen?
Das kann ich sehr wohl. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt zum Beispiel eine Familie mit Kindern. Ich wäre nicht 82, sondern ich wäre 40. Oder ich habe selber vielleicht Eltern zu betreuen. Wenn ich also jetzt um mich Menschen herum hätte, die mich jetzt direkt brauchen, für die ich da sein müsste, vor allen Dingen eben als Familienmutter, als Familienvater, dann kann ich sehr wohl verstehen, dass man da nicht so locker mit umgehen kann als ich, weil ich sage, normalerweise, wenn du 82 bist, dann kannst du ja froh sein, wenn du bisher eigentlich immer sehr erfolgreich gelebt hast. Also wenn ich mir vorstelle, das würde meine Kinder betreffen, die sind mitten im Leben mit ihren Kindern, wäre das für die ein ganz anderes Problem.
Trotzdem, woher nehmen Sie persönlich die Kraft, das so mutig alles anzugehen?
Ja gut, weil ich diese Kraft schon immer brauchte. Ich habe, weiß Gott, kein leichtes Leben gehabt. Und wenn ich diesen Mut oder diese Kraft nicht hätte, dann wäre ich nicht das geworden, was ich heute bin.
Sie haben ja sogar Ihre eigene Trauerfeier akribisch geplant. Ich finde, da gehört echt was dazu.
Finde ich jetzt eigentlich wieder weniger. Das ist mehr so ein Ausdruck von Wertschätzung für die anderen. Und natürlich auch für meine Kinder und die Enkel. Und ich lade dann auch nicht da irgendwelche Leute ein, dann lade ich eben Menschen ein, mit denen ich auch noch jetzt viel gemacht habe. Nicht? Vor allen Dingen natürlich mein Verlag, den ich ohne Ende liebe. Und dann sage ich, okay, bei mir gibt es locker zu. Es kommt auch ein Pianist, der spielt natürlich jetzt keine moderne Schlagermusik, sondern ich bin Klassik-Fan. Ich habe als Kind selber auf einem öffentlichen Konzert Klavier gespielt und da wünsche ich mir jetzt so wilde Klassik wie Rachmaninoff, nicht, oder Tschaikowski, dass das als Begleitmusik ist. Dann sollen die eingeladenen Gäste, wenn sie mögen, eine kurze Rede halten und dann wird eben gemütlich schön gegessen und getrunken und auch nicht geheult und gejammert, sondern einfach ein schöner Rückblick. Das ist dann spannend. Ist aber kein Kindergeburtstag.
Beate Sander, eine kluge und tapfere Frau, die mich sehr beeindruckt hat. Sie war unser Leutegast am 6. September. Am 28. September ist sie verstorben.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Zum Auftakt der ARD-Themenwoche Wie wollen wir leben? Hatten wir eine renommierte Wissenschaftlerin zu Gast. Die Nachhaltigkeitsforscherin Professor Maya Göpel, die eines der meistverkauftesten Bücher des Jahres geschrieben hat, Unsere Welt neu denken. Sie hat außerdem Scientists for Future mitbegründet, die Schwesterorganisation von Fridays for Future. Mein Kollege Hans Lohmann hat sie gefragt, ob sie Greta Thunberg mal persönlich kennengelernt hat.
Ja, wir haben uns am Brandenburger Tor einmal getroffen. Also da haben wir beide gesprochen.
Viele Menschen projizieren richtig, ja, fast so eine Art wie Hass auf dieses 17-jährige Mädchen. Haben Sie eine Erklärung, wie das sein kann?
Also erstmal ist ja projizieren genau der richtige Begriff. Weil Greta selbst tut ja niemandem etwas. Also ich habe selten so einen freundlichen Menschen wahrgenommen. Sie sagt zwar Dinge sehr deutlich, aber sie tut das ja überhaupt nicht in einer jetzt persönlich verunglimpfenden Form oder irgendetwas. Deshalb glaube ich, das, was bei vielen ein Stück weit Ablehnung hervorgerufen hat, ist natürlich diese Schuldfrage, die aufkommt. Weil wenn ich für etwas schuldig erklärt werde, oder ja, dann ist es, brauche ich schon viel Größe und Reflexion, um das aushalten zu können und nicht gleich in die Reaktanz zu gehen. Und ich glaube, da ist eben viel dran. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist, dass wir die Ernsthaftigkeit der Botschaft kein Stück wieder zurücknehmen, aber natürlich überlegen, wie schaffen wir das, dass diejenigen, die bis heute an diesem Zustand mitgewirkt haben, das ja auch in den allermeisten Fällen aus ganz guten Intentionen gemacht haben und es wirklich in vielen Bereichen, das hat Greta selber mal gesagt, sie erstaunt, dass es doch noch so ein Wissensdefizit gibt. Und genau da sehe ich das drin, dass es die Art der Botschaft eher ist, dass es dann vielleicht einfacher ist zu sagen, ich mag den Messenger nicht und deshalb muss ich mir die Botschaft auch nicht annehmen.
Was ist der inhaltliche Unterschied zwischen dem, was Scientists for Future, die Organisation, macht im Vergleich zu Fridays for Future?
Also Fridays for Future ist ja einfach erstmal eine zivilgesellschaftliche Bewegung. Und die kann im Grunde genommen einfach normativ fordern. Das wollen wir. Das soll das politische Ziel unseres Landes sein. Weil wir sind BürgerInnen dieses Landes und wir möchten, dass diese und jene Entwicklungen gestoppt werden. Oder, und das ist eben genau der die Zusammenkunft zwischen den beiden Initiativen, wir möchten, dass Deutschland seine Ziele erreicht. Also es ist ja ganz wichtig, dass Deutschland sich ja verbindlich bereit erklärt hat oder unterschrieben und verpflichtet hat, die deutschen Emissionen so zu reduzieren, dass wir eben deutlich unter 2 Grad die Klimaerwärmung aufhalten. Und da kommt dann die Wissenschaft ins Spiel, weil viele von denen, die nicht nur Grundlagenforschung machen, sondern dann die Aufgabe bekommen, der Bundesregierung Pfade aufzuzeigen und durchzumodellieren, wie sie das denn dann schaffen können, diese Ziele zu erreichen. Und bei uns war der Impuls zu sagen, wir machen das jetzt sehr öffentlich, als aus dem politischen Raum im Grunde genommen die Stimmen sich gemehrt haben, das ist ja nett, dass die jungen Leute sich hier irgendwie für ihre Zukunft einsetzen wollen, aber so richtig eine Ahnung davon haben sie nicht. Deshalb sollen sie mal wieder in die Schule gehen und das den Profis überlassen. Also das war ja das Bonmot, was Christian Lindner dann auch geprägt hat.
FDP-Chef, genau.
Genau, und da haben wir dann natürlich gesagt, nee, das tut uns leid, das geht nicht. Also man kann nicht auf einmal behaupten, dass die Inhalte falsch sind, wenn die Fridays for Future sich ja auf die Studien bezogen haben, die in der Wissenschaft entstanden sind. Und da hatten wir das Gefühl, da ist die Verantwortung der Wissenschaft in dem Moment dazu beizutragen, zu sagen, das kann man nicht politisch einfach als unwahr oder nicht ausreichend oder nicht richtig erklären. Der Weg ist schwer, auch politisch das Umsetzen ist schwer, das stellt ja niemand in Abrede. Aber die Faktenbasis und dass das, was die Fridays fordern oder auf was sie sich bezogen haben, nicht durchdacht ist, da muss die Wissenschaft ja auch entweder die Bresche und einfach sagen, Entschuldigung, In dem Moment, wo ihr das diskreditiert, was sie von uns zitieren, heißt das ja, dass die Evidenzbasis in Frage gestellt wird. Und da müssen natürlich diejenigen, die die gebaut haben und dafür verantwortlich sind, dann das auch verantwortlich in der Öffentlichkeit vertreten.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ein Gast, der mich ungemein beeindruckt hat, war der in Kaiserslautern geborene Jeremias Thiel, gerade mal 18 Jahre alt. Heute studiert er an einem renommierten College in Amerika Politik und Umweltwissenschaft. Dass er das schafft, hätte vor einigen Jahren keiner für möglich gehalten. Jeremias Thiel ist in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen. Die Mutter war spielsüchtig und überfordert, der Vater depressiv, der Kühlschrank zu Hause oft leer. Er schämte sich vor seinen Mitschülern, weil er zum Beispiel nur ein paar Turnschuhe hatte und seine Füße deshalb ständig stanken. Schon als Kind musste Jeremias Thiel zu Hause Aufgaben übernehmen, die die Eltern nicht leisten konnten.
Ich habe viel Post aufgemacht zum Beispiel, in dem ich auch zum ersten Mal diesen Sanktionsbrief gesehen habe vom Amt. Ich habe
weil die Eltern die Post nicht mehr geöffnet haben.
Richtig, oder? Also klar, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Kindergeldantrag oder irgendwas dazu gesehen habe, habe ich ihn jetzt nicht per se komplett ausgefüllt, weil ich gar nicht diese Formfragen, als Kind kann man es ja nicht erwarten, dass man das kennt. Aber ich habe meinen Eltern durchaus schon immer darauf hingewiesen, hier, füllt es bitte aus, habe sehr unterstützt. Ganz exemplarisch gesprochen habe ich zum Beispiel Geld immer abgeholt von der Bank. Ja, also am Bankautomaten, und es waren keine kleine Geldmengen, sondern wir reden hier fast von einem ganzen Hartz-IV-Satz, 423 Euro pro Person, weil meine Eltern es halt nicht geschafft haben zur Bank. Aber auch so ganz kleine Geschäfte wie immer ins Rewe zu gehen, zu jeder erdenklichen Zeit, und habe ich dann halt schon mit fünf, sechs, kann ich mich noch gut erinnern, mit meinem Bruder, wo man einen Sack Kartoffeln holen, es war im Winter. Das war so die erste Situation, wo ich noch ganz klar weiß, da habe ich was eingekauft. Ich will mich gar nicht beschweren, um Gottes Willen, weil ich froh bin, selbstständig zu sein. Aber das sollte man nicht erwarten können von einem jungen Kind.
Es war die Überforderung eines Tages so groß, dass sie etwas getan haben, wozu die wenigsten Elfjährigen in der Lage wären. Sie haben ihren Zwillingsbruder an der Hand genommen, haben selbstständig das Jugendamt in Kaiserslautern aufgesucht, haben beim zuständigen Sachbearbeiter an die Tür geklopft und einen einzigen Satz gesagt: Ich will weg von zu Hause. Was war dem vorausgegangen?
Einen Abend davor, hat unsere Mutter, sie hatte Angst, so hat sie es später erklärt, dass wir Alkohol und Drogen ausgesetzt werden durch meinen Halbbruder, so die Rede. Und aus der Angst heraus hat uns meine Mutter eingesperrt in einem Zimmer, und wir waren total perplex, wollen die Tür aufmachen, auf einmal sehen wir irgendwie, die Tür ist zu. Die ist abgeschlossen von außen, wir können nicht raus.
Wie lange waren Sie da eingesperrt?
1 bis 2 Stunden.
Sie wussten nicht, wo die Mutter ist.
Nee, das wussten wir auf keinen Fall. Und das wusste ich auch nicht einen Tag danach. Wir haben vom Fenster aus rausgerufen. Mein Vater hat es gehört, hat die Wohnung dann oben aufgemacht.
Der Vater lebt in einer anderen Wohnung. Die Eltern waren zu dem Zeitpunkt getrennt.
Die waren genau getrennt. Ja, und dann hat uns der Vater die Tür aufgemacht. Und ich weiß noch, da kam die Polizei noch am Abend. Aber da stand ja kein Grund mehr, weil mein Vater da war. Also ist die Polizei wieder gegangen. Aber dann haben mein Bruder und ich uns halt entschieden zu gehen und sind dann am nächsten Morgen zum Jugendamt. Aber ich weiß auch noch, wie verdammt Angst ich hatte. Also ich hatte richtig, ja, richtig Angst.
Sie haben da an die Tür geklopft, haben gesagt, ich will weg von zu Hause. Wie hat der Jugendamtsmitarbeiter reagiert?
Der hat natürlich sehr besorgt reagiert und kannte uns ja auch schon, da ich in der Tagesgruppe war, mein Bruder in dieser sonderpädagogischen Einrichtung, in der Wohngruppe. Also wir waren dem Jugendamt bekannt, aber es gab keinen Grund einzuschreiten. Aber er wusste natürlich schon, wie unsere Situation ist zu Hause, und konnte sich eins und eins zusammenrechnen. Also er hat sofort reagiert. Wir setzen Jeremias Thiel in Jungpunname in Waldfischbach, wo mein Bruder gelebt hat. Das ist ungefähr 30 bis 35 Kilometer entfernt. Und dann habe ich erstmal 3 Tage verbracht, ehe ich dann weiter in Innoputnahme kam, nach Kaiserslautern, weil natürlich
Sie
auch...
Sie kam in SOS Kinderdorf und dort in das Jugendhaus.
So sieht's aus.
Wie anders war das Leben, das Sie in diesem Jugendhaus geführt haben, im Vergleich zu dem Leben, das Sie von vorher kannten?
Es war sehr strukturiert. Es gab ein Punktesystem.
So Leistungspunkte für
verschiedenste, ganz grundsätzliche Aufgaben. Sind die Haare gekämmt? Ist man ordentlich gekleidet? Sieht das Zimmer gut aus? Ist Ordnung gehalten? Und es gab auch persönliche Ziele. Also man darf sich kein Hehl draus machen. Ich wäre nicht die Person, die ich heute bin, hätte ich nicht an vielen persönlichen Problemen damals gearbeitet. Ja. Bei mir zum Beispiel, das erste Ziel war zu neugierig. Ja. Also ich wollte alles wissen, auch viel persönliche Informationen, die mir gar nicht zustanden. Und dementsprechend war mein erstes Ziel, nicht zu neugierig sein. Also irgendwie an sich selbst zu arbeiten, Strukturen zu finden, wie man mit der ganzen Last, die man einfach von zu Hause mitbekommen hat, umzugehen. Und es war für mich eine sehr prägende Zeit im Jugendhaus.
Die Ihnen auch sehr geholfen hat.
Die hat mir sehr geholfen, absolut. Und ich bin meiner ehemaligen Betreuerin Anja sehr, sehr, sehr dankbar, die für mich wie so eine zweite Mutter geworden ist.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass die ganz viel Liebe und Arbeit reingesteckt hat, damit die Füße eben nicht mehr riechen, ne?
Ja.
Ganz viele Fußbäder hat mit ihnen.
Ich kann mich auch gut erinnern, der erste Gruppenabend und die Leute, die wussten irgendwie nicht so ganz, wo, ob sie jetzt durch den Mund atmen sollen oder durch die Nase. Und da war natürlich so, am gleichen Abend sogar noch die Betreuerin, die den Abend quasi geführt hat, ist nach Hause und hat ein paar Turnschuhe geholt, dass ich die erstmal anziehe. Und dann gab es Fußbäder ohne Ende, Fußcreme ohne Ende. Und dann haben wir das erste Problem erstmal zur Seite geschafft nach Wochen.
Heute ist das Ziel von Jeremias Thiel, in die Politik zu gehen und sich für Chancengerechtigkeit einzusetzen. Aktuell hat er in den USA Wahlkampf für Joe Biden gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das wichtigste weltpolitische Ereignis war in diesem Jahr sicherlich die Präsidentenwahl in Amerika. Umso mehr haben wir uns gefreut, direkt nach der Wahl Jan-Philipp Burgert, den stellvertretenden Leiter des ARD-Studios Washington, als Gast in Leute begrüßen zu können. Er war uns vom Parkplatz in Wilmington, der Heimatstadt Joe Bidens, zugeschaltet. Dort hatte Jan-Philipp Burgert sich die Nacht um die Ohren geschlagen, um bei der Siegesfeier Bidens dabei zu sein. Meine Leute-Kollegin Birgit Steinbusch hat ihn gefragt, wie er die Rede Bidens fand.
Also die Rede war für mich persönlich relativ erwartbar. Er hat zur Einigung aufgerufen. Er hat gesagt, er möchte die Seele Amerikas heilen. Er hat auch gesagt, dass man zwar politisch Gegner sein kann, aber nicht sich feindselig gegenüberstehen sollte. Und hat eben auch die Gegenseite, also sprich die Wähler von Donald Trump, explizit gebeten, ihm eine Chance zu geben. Das war alles für mich erwartbar. Für mich gab es eigentlich einen besonderen magischen Moment, der passiert ist, als die Rede vorbei war. Da wurde nämlich ein Feuerwerk abgeschossen und Joe Biden hat inmitten dieses Trubels, habe ich ihn beobachtet, wie er sich mehrere Minuten lang ganz in Ruhe dieses Feuerwerk am Himmel angeschaut hat, mit leuchtenden Augen. Und dieser 77 Jahre alte Mann wirkte in diesem Moment für mich wie ein kleiner Junge, der sein Glück kaum fassen konnte, dass dieses Feuerwerk jetzt nur für ihn gezündet wurde. Und er schien diesen Moment ganz bewusst zu genießen und hat sich vielleicht nochmal vor Augen geführt, auch welchen weiten Lebensweg er zurückgelegt hat, nämlich von einem kleinen Jungen aus Scranton in Pennsylvania, der als Kind gestottert hat, nun zum 46. Präsidenten der USA. Und das zu sehen, wie er da in den Himmel guckte, das hat mich persönlich noch mehr berührt als die Rede selbst.
Und wie war so das Drumherum?
Ja, es durften offiziell, glaube ich, nur 360 Autos mit Anhängern von Joe Biden mit Fans auf diesen Parkplatz. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende ein bisschen mehr waren und es ist erstaunlich viel Stimmung dann doch aufgekommen. Viele hatten Fähnchen dabei. Was ich besonders schön fand, waren, dass ganze Familien dort waren, teilweise mit kleinen Kindern. Vor mir standen schwarze Amerikaner, die besonders toll fanden natürlich auch, dass Kamala Harris jetzt als erste schwarze Frau Vizepräsidentin wird. Und also es war erstaunlich atmosphärisch, muss ich sagen. Wir sind auch dann mal so da durch die Menge gegangen, schon ein bisschen dichter zusammen, glaube ich, als sie durften, aber alle haben eine Maske getragen. Und das war, glaube ich, von Joe Biden auch ganz bewusst so angelegt, dass er da keine Siegesfeier mit Tausenden von Menschen gemacht hat, sondern er wollte, glaube ich, auch im Rahmen dieser Siegesfeier zeigen, dass er die Corona-Ansteckungsgefahr sehr, sehr ernst nimmt und auch sozusagen vom Rahmen der Feier her wollte er da einen Gegenentwurf zu Donald Trump bieten.
Und die Sicherheitsvorkehrungen?
Ja, die waren enorm. Der Secret Service war überall. Es gab einen sogenannten Swipe im Vorfeld. Da kommen dann Bombenspürhunde und schnüffeln das ganze Fernsehequipment zum Beispiel ab, also unsere Kameras und so weiter. Man musste da durch Sicherheitsschleusen gehen wie am Flughafen, wurde ganz genau gefilzt. Und wie gesagt, es gab einen großen Zaun auch, der nochmal um diesen Parkplatz, auf dem die Bühne stand, herumgebildet wurde. Also man konnte da nicht einfach drauf fahren, sondern da wurden wirklich nur Autos zugelassen, die, glaube ich, im Vorfeld handverlesen wurden.
Joe Biden als President-elect, also als neuer gewählter Präsident, ist natürlich spannend, aber Sie haben sie schon angesprochen, auch spannend, die Frau an seiner Seite. Also Kamala Harris, die erste Frau als Vizepräsidentin, Eltern aus Jamaika und Indien eingewandert. Sie trägt vielleicht auch die berühmtesten Turnschuhe mittlerweile der Welt. Ja, sie hat immer diese coolen Teile an. Was hat sie letzte Nacht gemacht?
Ja, sie hat erstaunlicherweise auch eine sehr lange Rede gehalten. Das kannte ich so nicht. Ich habe mich dann erinnert an die Siegesfeier von Barack Obama. Da hat Joe Biden als da frisch gewählter Vizepräsident, glaube ich, nicht gesprochen. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass sie überhaupt spricht und auch sehr lange spricht. Sie ist selbst schon sehr präsidial aufgetreten. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass sie sich eben auch tatsächlich schon als, Kandidatin in Wartestellung begreift, denn es wird ja spekuliert, dass Joe Biden vielleicht nur eine Amtszeit machen würde vor dem Hintergrund seines fortgeschrittenen Alters. Und sie hat einen Satz gesagt, der mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich, dass jedes kleine Mädchen in Amerika heute Nacht zusehen sollte und inspiriert davon sein sollte, was alles möglich ist in diesem Land. Dass nämlich jetzt eben zum ersten Mal eine Frau, deren Eltern auch noch Einwanderer sind, Vizepräsidentin geworden ist. Das ist, glaube ich, eine große Inspiration für viele junge Mädchen hier.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Ich wollte nicht auf Dauer die Kuh sein, die quer im Stall steht. Das hat der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach gesagt, als er sich aus der Bundespolitik zurückgezogen hat. In der Tat war er für viele in seiner Partei unbequem, weil er zu seinen Positionen stand. Die Wähler liebten ihn dafür umso mehr. Mit Wolfgang Bosbach kann man aber auch herrlich zusammen lachen. Etwa über seine Geschichte, wie er bei Günther Jauchs Wer wird Millionär mitgemacht hat. Als 500.000-Euro-Frage wurde ihm folgende Frage gestellt. Was konnte die DDR-Kultwaschmaschine WM66 noch? Heizstrom erzeugen, Westradio empfangen, Staubsaugen oder vielleicht Obst einkochen? Und Wolfgang Bosbach fiel als einziger Telefonjoker mit Waschmaschinenkenntnissen aus der ehemaligen DDR ausgerechnet die Kanzlerin höchstpersönlich ein.
Weil Angela Merkel war dauernd besetzt.
Oh, okay.
Und dann habe ich Günther Jauch gesagt, während ich noch am Stuhl gesessen habe, Jauch, ich kenne die Kanzlerin, die ruft zurück. Sie sieht ja meine Nummer, sie wird zurückrufen. Ja, so viel Zeit haben wir aber nicht. Noch ein Versuch, dann muss es weitergehen, dann kommt Christoph Daum. Ein Versuch, immer noch besetzt. Kaum habe ich im Publikum Platz genommen, ruft die Kanzlerin an. Jetzt konnte ich aber nicht mehr dran gehen. Jetzt musste ich sie wegdrücken. Dann ruft die Kanzlerin wieder an. Ich drücke sie wieder weg. Es gibt ja nichts Peinlicheres, als erst dreimal anrufen und dann dreimal wegdrücken. Und dann schrieb sie mir, lieber Wolfgang, worum geht es denn? Hab ich gesagt, Angela, das darf ich dir nicht sagen. Was muss die in dem Moment von mir gedacht haben?
Haben Sie es ihr später erzählt?
Ja, aber
dass sie sagt von ihren Waschmaschinentipp wollten.
Ja, sie sagt natürlich nicht, ob sie es gewusst hätte, was ich auch verstehen kann. Wenn sie sagt, klar, das hätte ich gewusst, dann sagt auch jeder, ja, jetzt kann sie es ja sagen. Wenn sie gesagt hätte, nee, ich weiß es nicht, wäre es auch nicht gut gewesen. Also ich habe volles Verständnis, wenn sie zu dem Thema schweigt.
Aber sie hat sich nicht auf die Füße getreten gefühlt, dass sie in Waschmaschinenfragen behelligt wird.
Nein, nein, das war ja schon ein bisschen frech. Aber ich hatte keine bekannte verwandtschaftliche Beziehungen in die DDR. Und ich habe natürlich dauernd eine Trommelwaschmaschine vor mir gesehen. Also einkochen, warmes Wasser und so, war mir schon geläufig, aber doch nicht in einer Trommelwaschmaschine. Aber Schwiegermutter hat gesagt, ich hätte es gewusst, es gibt auch Toplader. Ja, jetzt weiß ich es auch, jetzt ist es zu spät. War immerhin die 500.000-Euro-Frage, also ich hätte mich schon gefreut.
Ja, hätte die Kanzlerin Sie mal unterstützen können.
Ja, wir hätten
können,
halbe gemacht.
Ja. Sie haben Angela Merkel kennengelernt früh, 1994 im Wahlkampf. Da war sie bei Ihnen in Bergisch Gladbach, hat vor, glaube ich, 150 Menschen damals gesprochen.
Überschaubare Zahl.
Sie haben sie dazu gebracht, mit Ihnen auf die Kirmes nebendran zu gehen, weil da mehr Menschen waren und Kettenkarussell zu fahren. Wie haben Sie das hingekriegt?
Da sehen Sie so ein bisschen die unterschiedlichen Temperamente. Also war eine überschaubare Zahl von Zuschauern. Heute wären ja 20, 30 Mal so viele. Das war ja in der Innenstadt von Bergisch Gladbach. Immerhin eine Stadt mit 110.000 Einwohnern, etwa so groß wie Koblenz. Aber wir hatten Kirmes in der Stadt. Und dann habe ich sofort gesagt, komm Angela, wir gehen mal über die Kirmes. Also da hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Sie hat es dann doch gemacht. Zwei meiner Töchter waren mit dabei. Und mit jedem Schritt ist sie auch fröhlicher geworden, lockerer geworden. Die Menschen sind auf sie zugegangen, sie auf die Menschen. Und dann, als wir vor dem Kettenkarussell standen und meine Kinder haben dann gesagt, fahren Sie doch mit uns Kettenkarussell. Kindern kannst du ja den Wunsch nicht abschlagen. Bei mir hätte sie wahrscheinlich gesagt, hör mal, ich habe im Moment anderes zu tun, als Kettenkarussell zu fahren. Aber ich glaube, im Nachhinein hat ihr das auch gefallen.
Es ist ja kein Geheimnis, dass Angela Merkel und Sie in vielen Sachfragen deutlich auseinanderlagen.
Ja.
Was schätzen Sie trotzdem an ihr?
Außer,
dass Sie sich mit Waschmaschinen auskennen.
Kein abfälliges Zitat über die Kanzlerin finden, denn ich habe einen großen Respekt vor ihr. Sie ist ausgesprochen fleißig, sehr detailkenntnisreich. Manchmal habe ich mich gefragt, muss eine Kanzlerin das alles wissen? Also sie hat sich dann wirklich für bestimmte Themen und Fragen sehr, sehr interessiert, völlig unprätentiös. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie nach ihrer Zeit als Kanzlerin sich in den Dienst einer russischen Firma begibt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist sie gar nicht der Typ für. Also ich habe einen großen Respekt vor ihrer Persönlichkeit und vor ihrer Arbeit. Aber wenn ich in der einen oder anderen Sachfrage anderer Meinung war, dann habe ich mir auch erlaubt, diese Meinung zu sagen, selbst wenn der Kanzlerin das nicht gefallen hat. Aber im persönlichen Umgang, sie war immer bereit, auch mal unter vier Augen ein Gespräch zu führen. Sie hat sich immer Zeit genommen. Sie hat dann auch die Argumente gut abgewogen. Aber sie ist dann bei ihrer Überzeugung geblieben, so wie ich auch. Ja.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.